Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung. Wofür brauche ich das? Für wen sind die gemacht? Was muss ich dabei beachten? Brauche ich noch einen Notar? Spare ich mir jetzt den letzten Willen? Es gibt so viele Fragen rund um das Thema Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung. Und die möchte ich heute mit der Greta Lutherbach wieder besprechen. Schön, dass du da bist. Leiterin unseres Sozialrechtsberatungszentrums in Köln. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sozialberatung to go, dem Podcast des Sozialverbands Deutschland, des Landesverbands Nordrhein-Westfalen. Ja, liebe Greta, ich schaue mir mal die Vorsorgevollmacht an, habe da mal so ein bisschen durchgeguckt, da werden auch viele Fragen geklärt. Für wen kommt das denn in Frage? Wann brauche ich sowas?
Die Vorsorgevollmacht, die wird wichtig, wenn man nicht mehr selber dazu in der Lage ist, Entscheidungen zu treffen, jemand anders das für einen machen muss. Das Problem ist, viele denken, das ist erst der Fall, wenn man alt ist. Aber es kann ja jederzeit was passieren. Sei es, dass man einen Unfall hat, dass man schwer krank wird und plötzlich kann man nicht mehr entscheiden. Deswegen wäre es sinnvoll, dass das eigentlich jeder Mensch hat, egal wie alt, damit man hinterher da nicht steht und keiner kann über die Sachen entscheiden oder verfügen.
Ja, ja, das stimmt. Unfall kann leider jederzeit passieren. Behinderung, Pflegebedürftigkeit, keine Frage des Alters, hast du absolut recht. Ja. Aber wahrscheinlich ist es so, dass eher ältere Menschen zu dir in die Beratung kommen mit diesem Ansinnen.
Tatsächlich sind es meistens ältere Menschen oder Menschen mit Kindern. Die denken da auch eher nochmal dran, weil die sich darüber ja auch Gedanken machen, was passiert mit meinen Kindern, wenn mir was passiert. Da merkt man dann doch nochmal, dass da nochmal ein bisschen Umdenken passiert, weil einfach so eine Zukunftsangst vielleicht auch leicht entsteht oder zumindest der Gedanke an die Zukunft immer vorhanden ist. Bei Menschen ohne Kindern oder wenn die Kinder schon aus dem Haus sind, ist das dann doch wieder nicht mehr so toll.
Jetzt haben wir hier eine Broschüre zur Vorsorgevollmacht und dann noch eine zur Patientenverfügung. Ja, wo ist denn da der große Unterschied? Kann ich nicht alles schon in einer Patientenverfügung klären?
Bei der Patientenverfügung geht es tatsächlich darum, was passiert, wenn ich lebensbedrohlich erkrankt bin oder tatsächlich klar ist, dass ich jetzt sterben werde, wie ich dann weiter behandelt werden möchte. Stichwort ist da immer lebenserhaltende Maßnahmen. Während die Vorsorgevollmacht auch schon früher greift, nämlich wenn ich nicht mehr dazu in der Lage bin, selbst zu entscheiden. Das kann zum Beispiel sein, wenn ich stark dement bin oder wenn ich im Koma liege, aber eigentlich noch weiter überleben kann. Aber künstliches Koma zum Beispiel nach Corona kam das ja ganz häufig vor. Man kann da nicht mehr Sachen entscheiden und dann kann so eine Vorsorgevollmacht dann eben auch entsprechend greifen.
Stimmt, okay, da ist also dann der nahende Tod noch gar nicht so das Thema oder Organe oder habe ich einen Organspendeausweis, sondern da geht's dann um Dinge wie, ja, ich bin eben geistig nicht mehr ganz fit, wer regelt jetzt, was regeln wir denn alles in der Vorsorgevollmacht, wenn das Medizinische extra geregelt wird?
In der Vorsorgevollmacht wird geregelt, wer zum Beispiel über den Aufenthalt bestimmen kann, das heißt gerade im Fall Demenz ist das ja so, dass man vielleicht irgendwann im Alter in ein Pflegeheim muss, aber man kann nicht einfach von den Kindern ins Pflegeheim geschoben werden, sondern es muss geklärt werden, dass man das machen darf. Auch die Frage, darf ein Wohnungsmietvertrag gekündigt werden? Sonst hat man jemanden im Pflegeheim, weil man sich selber nicht drum kümmern kann, aber die ganze Zeit läuft die Wohnung weiter, weil der nicht gekündigt werden kann, der Vertrag. Das sind ja wahnsinnige Kosten. Können Verträge geschlossen oder auch gekündigt werden? Das sind so Punkte, finanzielle Fragen, das ist auch immer wichtig, wobei da muss man ein bisschen schauen. Bei manchen Banken ist das so, dass die sagen, denen reicht das nicht, die Vorsorgevollmacht. Es ist immer sinnvoll, auf Nummer sicher zu gehen und eine zusätzliche Vollmacht bei der Bank direkt zu hinterlegen. Die haben da eigene Maßnahmen für, macht man einen Termin aus, dann ist man immer auf der sicheren Seite.
Wenn es dann nur um die Bankgeschäfte geht, dann nochmal da eine extra Vollmacht machen, mit denen persönlich sprechen.
Genau, richtig.
Wie ist das mit dem Thema Notar?
Ja, der Notar, der
wann kommt der ins Spiel?
Der kommt ins Spiel an zwei Stellen. Der erste Punkt ist, wenn jemand schon vielleicht eine anfangende Demenz hat, wo man sich fragt, ist der tatsächlich noch gerade in der Lage, das wirklich zu entscheiden, ist das dein tatsächlicher Wille, dann sollte man auf jeden Fall zum Notar gehen, zum Arzt und zum Notar, weil das dann eine ganz andere Rechtssicherheit hat. Wenn jemand jetzt aber ganz gesund ist, wenn er die Vorsorgevollmacht erstellt, dann ist das nicht notwendig. Allerdings, wenn man Eigentum besitzt, weil über Eigentum kann man nicht einfach so verfügen, sondern da müsste das auch notariell beurkundet werden, dass das tatsächlich der Wille ist, dass jetzt zum Beispiel die Kinder die Eigentumswohnung verkaufen dürfen. Da ist das dann immer ein Punkt, wo ich dann auch sagen würde, dann machen wir jetzt hier nicht die Vorsorgevollmacht, sondern das macht man dann notariell, um auf Nummer sicher zu sein, damit man dann eben nicht hinterher das Problem hat, was man eigentlich ausschließen wollte.
Okay, das heißt, was ich mit dem Notar bespreche oder vom Notar beglaubigen lasse, das steht nochmal auf einem anderen Blatt. Ich gehe jetzt also nicht mit dem ausgefüllten Formular Vorsorgevollmacht vom SOVD zum Notar.
Nein.
So ist das nicht.
Nein, so ist das nicht, sondern da macht man dann tatsächlich eine individuelle Vorsorgevollmacht, die dann auf die aktuelle Situation abgestimmt ist. Sei es jetzt, man hat eine Eigentumswohnung, ein Haus oder man ist an der Grenze zur Zurechnungsfähigkeit.
Was können wir denn in diesem Formular, was wird da alles abgefragt, was können wir da regeln, wo jetzt kein Notar nötig ist?
Tatsächlich alle anderen Anliegen, also wie gesagt, Verträge kündigen, finanzielle Fragen, Aufenthaltsbestimmungsrecht, all diese Sachen sind da schon mit drin. Das kann alles geklärt werden. Problematisch wird es einfach nur ab dem Punkt Eigentum.
Hast du dann mal so Beispiele aus der Beratung, mit welchen Fragen die Leute dann so zu dir kamen und wie das dann auch eigentlich so ablief, wenn du dich da so kümmerst?
Bei der Vorsorgevollmacht ist tatsächlich dann immer das die Frage, ab wann gilt die, weil Menschen dann da natürlich auch nicht wollen, dass die Kinder jetzt frühzeitig schon Zugriff aufs Konto haben zum Beispiel. Oder auch die Frage, wen nehme ich dafür und ist das sinnvoll, dass der das alles machen darf? Ich glaube, da tun sich viele auch schwer mit zu sagen, ich lasse mich jetzt darauf ein, auf den Gedanken, dass ich irgendwann das selber nicht mehr entscheiden kann. Was man auch immer ein bisschen mit beachten muss, ist, wenn man sich gegenseitig jetzt zum Beispiel als Ehepaar darüber absichern möchte, man ist ja häufig in einem Alter, dann muss man rechtzeitig daran denken, dass vielleicht
Einer geht zuerst. Ne?
Einer geht zuerst und vielleicht sind auch beide irgendwann leider in einem Zustand, dass sie nicht mehr sonderlich sinnvoll übereinander entscheiden können, dass man da dann auch immer noch mal nachguckt, ist das noch sinnvoll, diese Person da drin zu haben oder sollte man vielleicht jemanden eintragen, der noch ein bisschen fitter ist.
Ja, Stichwort Ehepartner, das ist ja auch ganz interessant, denn viele denken ja, dass, ja, ich bin verheiratet, dann kümmert sich doch der andere, wenn ich nicht mehr kann. Das ist aber nicht unbedingt so, ne?
Das ist nicht unbedingt so, nein. Da, wenn man ein gemeinsames Konto hat, kann man natürlich über das Geld auf dem Konto verfügen, das ist keine Frage. Aber Mietverträge, die geschlossen wurden gemeinsam, können auch nur gemeinsam gekündigt werden. Und dann steht man da, wenn man dann nicht mehr aus der Wohnung rauskommt.
Und bei den medizinischen Fragen ist es auch so, ja, sie sind, der Ehepartner mag sein, aber wir gucken jetzt, was hat er da uns schriftlich hinterlassen.
Genau, bei der Patientenverfügung, also in medizinischen Fragen, ist das sowieso nochmal alles ein bisschen komplexer. Da geht es ja darum, was ist der letzte Wille, wie möchte man eigentlich sterben, wenn es nicht mehr geht. Das heißt, das sind nicht die Fragen, wenn ich jetzt auf der Straße von einem Auto angefahren werde, ob ich wiederbelebt werde. Keine Frage, da wird man immer wiederbelebt. Sondern wenn festgestellt wurde, dass man mit allergrößter Wahrscheinlichkeit sterben wird, dann kommt die Frage, soll man dann noch wiederbelebt werden? Möchte man dann zwangsernährt werden? Möchte man Medikamente bekommen, die das Leben verlängern? Möchte man sterben im Krankenhaus, im Hospiz? Möchte man Beistand haben von, weiß ich nicht, einem Pfarrer vielleicht? Das kann man alles da drin festlegen.
Das sind alles Fragen, die da, also das wird auch abgefragt in dem Formular.
Das wird in der Patientenverfügung dann abgefragt. Und da kann man auch dann zum Beispiel sagen, in strittigen Fragen soll es ein Arzt klären, soll der entscheiden oder es soll Person XY entscheiden. Weil manch einer hat vielleicht niemanden, dem er das zutraut oder er möchte es dem vielleicht auch nicht aufbürden, weil das ist eine schwierige Entscheidung, gar keine Frage, über jemanden, einen geliebten Menschen zu entscheiden, ob ich den jetzt sterben lasse. Das muss man sich auch gut überlegen. Und letztlich geht es darum, dass in dieser Patientenverfügung festgelegt wird, wie man sterben möchte, um es den Angehörigen möglichst leicht zu machen. Und gerade bei der Patientenverfügung würde ich auch nicht empfehlen, mehr als eine Person einzutragen. Denn wenn wir jetzt da meinetwegen eine Frau haben mit zwei Kindern und beide Kinder werden eingetragen und dann stehen die da und haben unterschiedliche Meinungen, dann haben wir ein Problem. Ja. Und dann ist es nicht nur so, dass
sagt der eine, das wollte die Mutter, dann sagt das Geschwister, nee, die Mutter wollte genau das nicht und dann
genau.
gibt's Streit.
Mhm. Dann gibt's Streit und im Zweifelsfall muss dann ein Gericht entscheiden, was ja vermieden werden sollte und die Familie kann daran auch einfach zerbrechen. Und wenn man dann vorher einfach ganz klar sagt, ich möchte, dass das Kind XY entscheidet und das ist nichts gegen das andere Kind, sondern wir müssen das einfach festlegen, wer das macht und vorher vor allem auch drüber spricht, was man sich wünscht, am besten im Kreis mit der gesamten Familie und nicht Einzelgespräche führt, so dass alle das Gleiche gehört haben, damit da kein Missverständnis auftritt.
Und am besten frühzeitig, wo alle noch fit sind.
Wo
ne?
alle noch nicht, fit wenn's sind. Und wie gesagt, so ein Unfall passiert leider schneller, als man denkt. Oder gerade jetzt auch die Corona-Zeit hat uns ja gezeigt, da sind viele Menschen gestorben, die vorher, wo man dachte, die sind relativ gesund noch, die machen noch einige Jahre. Ja. Und dann waren die im Koma und sind irgendwann gestorben. Und das sind so Momente.
Und die Dinge waren nicht geregelt.
Genau, die Dinge sind nicht geregelt. Das sind dann Momente, wo man denkt, hätten wir das mal vorher gemacht. Ja. Und man schiebt das gerne vor sich hin. Und denkt, ich bin ja noch so jung, aber eigentlich sollte man das immer machen.
Ja, also die Frage, wer könnte meine Vertrauensperson sein, dass man das früh klärt. Und es gibt aber auch verschiedene Bereiche, wo man sagen kann, der soll jetzt das eine regeln, das medizinische, und bei dem anderen in Finanzfragen vertraue ich aber meinem Nachbarn oder wie auch immer.
Genau.
So, das gibt's doch auch, ne?
Das gibt's auch. Man macht jetzt nicht, man ist nicht gezwungen, überall die gleiche Person einzutragen. Man kann eintragen, wen man möchte. Wichtig ist natürlich, dass man die Person darüber informiert und am besten auch vorher fragt, damit die da nicht steht und dann aus allen Wolken fällt.
Was ich?
Und dann kann man eben auch gucken, ob da vielleicht verschiedene Kompetenzen einfach innerhalb des Freundes- und Familienkreises vorhanden sind, wenn jetzt jemand medizinisch sehr visiert ist oder vielleicht auch einfach die gleichen Ideen an den Tod hat. Das ist ja vielleicht einfach eine Frage, die einfach auch emotional einen verbindet, weshalb man dann sagen könnte, dass die Person vielleicht besser dafür geeignet ist, weil man das Gefühl hat, dass man auf der gleichen Wellenlänge ist und die wirklich in seinem Sinne entscheidet.
Kamen da bisher jetzt immer Ehepaare zu dir? Und die Frage, die ich dann auch schon hätte, wäre, wenn du doch mal sagst, wie das dann so abläuft. Bekommen die das dann irgendwie ausgedruckt mit Brief und Siegel dann quasi schon mit nach Hause? Und wo wird das dann gelagert, das Ganze? Was gibst du denen dann an Tipps noch mit auf dem Weg, was sie jetzt damit machen, all das?
Tatsächlich sind es größtenteils Ehepaare, die zu uns kommen. Wir haben aber auch Personen, die alleine sind. Und insbesondere da würde ich sagen, ist es eigentlich fast wichtiger, denn natürlich kann das Gericht jeden bestimmen als Betreuer, wenn es nicht mehr funktioniert. Aber wenn man Kinder hat oder einen Ehepartner, dann ist das die erste Wahl, wenn die dazu in der Lage sind und bereit dazu sind, das zu machen. Das Gericht hat jetzt kein Interesse daran, irgendwen dahin zu setzen, wenn es kompetente Menschen im engeren Umfeld gibt. Aber wenn man gerade alleinstehend ist, dann hat man die Schwierigkeit, dass da eben nicht für das Gericht greifbar jemand ist. Das heißt, da ist das sinnvoll, sich zu überlegen, wen nehme ich da? Da hatte ich jetzt eine Dame bei mir, die zum Beispiel dann ihre Nichte genommen hat. Dann hat sie das vorher mit ihr besprochen, aber die haben einfach ein gutes Verhältnis. Und dann hat sie sie gefragt und die hat natürlich gesagt, klar, das mache ich gerne. Das ist eine gute Lösung. Ob das Gericht auf die Idee gekommen wäre, ja, weiß ich jetzt nicht. Deswegen sowas zu machen in Situationen, wo vielleicht nicht ganz klar ist, wer einspringt, insbesondere im Bereich Vorsorgevollmacht. Da ist das, denke ich, besonders wichtig. Die Patientenverfügung ist dann nochmal eine andere Geschichte, weil da das Gericht jetzt nicht entscheidet, der und der darf darüber entscheiden, wie es weitergeht, sondern da würde im schlimmsten Fall das Gericht versuchen, den mutmaßlichen Willen zu erkennen, dafür Menschen befragen, wenn möglich, aber wenn es nicht geht, geht es halt nicht. Genau.
Okay. Und wie war das jetzt nochmal ganz konkret? Das wird bei dir im Büro ausgedruckt und
Es läuft folgendermaßen ab, man macht einen Termin aus, wir schicken einen Vorabfragebogen zu. Das sind nicht die Fragen, die exakt so in der Patientenverfügung drinstehen und in der Vorsorgevollmacht, aber die einen so ein bisschen in das Thema reinleiten, dass man sich schon mal Gedanken vorher zu Hause darüber macht. Denn es ist schwierig, wenn man sich da noch nie Gedanken drüber gemacht hat, wenn wir uns dann da hinsetzen und ich sage, so, wie sieht's aus, wie wollen Sie sterben? Das ist vielleicht doch ein bisschen zu viel. Und dann kommt man zu uns in einen Termin. Das machen wir dann persönlich, ein längeres Gespräch, auch dass wir wirklich alle Fragen durchgehen, ich das erkläre, worum es geht und dann gesagt wird, was ist das Thema, was möchte ich wirklich und wir gucken, welche Antwortmöglichkeiten passen da am besten, wie können wir das da gut rein verpacken. Aber natürlich achte ich dann auch mit darauf, dass sich Fragen nicht widersprechen. Das gibt's natürlich auch, wenn man an der einen Stelle sagt, ich möchte, dass der Arzt entscheidet und an der anderen Stelle dann sagt, aber der Arzt hat gar nichts zu sagen, dann stehen die hinterher da und dann macht man mehr Verwirrung, als dass es hilft.
Also du achtest da auf mögliche Konflikte. Man kann ja auch einen Organspendeausweis haben, da stehen dann Dinge drin und das weiß man dann gar nicht mehr, den hat man ja jahrelang im Portemonnaie und da bleibt er meistens auch.
Ja.
Und dann tragt ihr da vielleicht andere Sachen.
Genau, da muss man, also bei sowas zum Beispiel muss man gucken, Organspende ist ein Thema tatsächlich auch in der Patientenverfügung. Denn wenn man als Organspender in Frage kommt, muss man natürlich so lange wie nötig am Leben erhalten werden, damit die Organe gesund noch transplantiert werden können. Wenn man jetzt vorher gesagt hat, ich möchte aber keine lebenserhaltenden Maßnahmen in Form von Ernährung oder Ähnlichem, dann würde das nicht funktionieren. Und deswegen gibt es dann die Frage, zum einen möchte man Organ spenden und zum anderen steht Organspende über dem eigentlichen Wunsch. Das heißt, wäre man bereit zu sagen, dafür, dass meine Organe entnommen werden können, und das ist ja wirklich nur in einem Bruchteil der Fälle möglich überhaupt, wäre man dann dazu bereit zu sagen, dafür ist es okay, dass ich über den Zeitraum X dann doch am Leben erhalten werde und erst danach dann… Okay.
Dann ist das schlüssig.
Mhm. Genau. Und dann muss man gucken, wenn man jetzt einen Organspendeausweis hat und später erst die Patientenverfügung gemacht hat, was ist aktueller? Das Aktuellere zählt natürlich immer. Also wenn man eine Patientenverfügung hat und dann einen Organspendeausweis später ausfüllt, wo was anderes drinsteht, wäre das natürlich das, was relevant ist.
Aber den kann ich doch sicherlich auch aktualisieren, ne? Den Organspendeausweis.
Den Organspendeausweis kann man aktualisieren und man sollte auch die Patientenverfügung immer mal wieder überprüfen, ob das noch aktuell ist und sonst gegebenenfalls anpassen. Zum einen natürlich die Frage, wer kümmert sich um mich in dem Fall, wer hat zu entscheiden, kann sich ja ändern. Es kann sich ändern, dann wollte man erst den evangelischen Pastor haben und jetzt möchte man aber doch den katholischen lieber da haben. Oder die Frage, möchte man zu Hause sterben, kann sich ja auch ändern, dadurch, dass man umzieht zum Beispiel oder einfach andere Einstellungen zum Leben hat. Mhm. Und da sollte man schon alle paar Jahre mal drauf gucken.
Wohin dann mit den Unterlagen?
Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Man kann das im Register eintragen lassen. Das kostet ein bisschen Geld. Dann ist das aber offiziell hinterlegt. Das ist aber keine Pflicht. Was ich immer empfehle, ist ein Exemplar an die Person, die bevollmächtigt ist. Mhm. Weil wenn der Fall kommt, weiß die, wo es ist. Ein Exemplar bei den Unterlagen, wo auch alle darüber informiert werden, dass sie sich da befinden. Man sollte sowieso nach Möglichkeit Unterlagen, die relevant sind in Krankheitstodesfällen, beieinander haben, damit das hinterher nicht komplett Chaos.
So die eine entscheidende Kiste oder Ecke in der Wohnung.
Genau. Mein Opa hat zum Beispiel im Kleiderschrank einen Koffer stehen, wo alle Unterlagen sind, die er braucht, falls er ins Krankenhaus kommt oder sterben sollte, damit wir einfach wissen, wo alles ist. Ne, einfach so sich was überlegen. Und dann gibt es eine Notfallbox. Das ist so eine kleine weiße Box, so groß ungefähr, mit grünem Kreuz drauf. Und das ist eine ganz tolle Geschichte. Die stellt man in den Kühlschrank und kann da reinschreiben, wo sich die Patientenverfügung befindet. Aber auch natürlich, welche Medikamente man nimmt, welche Erkrankung man hat. Kühlschrank finde ich jetzt immer erstmal komisch, so wenn man das hört. Aber jeder weiß, wo ein Kühlschrank ist. Das heißt, wenn was passiert,
ist immer an der gleichen Stelle eigentlich,
weiß die Polizei oder der Rettungsdienst, weiß, wo der Kühlschrank ist. Wenn ich jetzt schreibe, in meinem Kleiderschrank auf der rechten Seite gibt es vielleicht 10 Zimmer, wenn man richtig groß wohnt. Da suchten die lange, aber die Küche findet man eigentlich immer. Diese Notfallboxen gibt es zu bestellen, in der Apotheke zu kaufen, finde ich wirklich sinnvoll, weil das eigentlich inzwischen ziemlich gängig ist, dass man das hat. Und dann kann man da auch vermerken, wo das ist. Das heißt, dass dann auch die der Notdienst dann eben schnell diese Patientenverfügung zur Hand hat, damit nicht Sachen gemacht werden, die nicht im Sinne des Patienten sind.
Ja, jetzt haben wir ja schon über die Unterlagen gesprochen. Wird denn ein letzter Wille dadurch jetzt irgendwie überflüssig, weil ich ja schon alles in der Vorsorgevollmacht geklärt habe?
Nein, der letzte Wille, sprich das Testament, ist das ja im Prinzip, das ist unabhängig davon, weil da schreibt man ja zum einen rein, wer was bekommen soll, aber kann da auch natürlich Sachen reinschreiben, wie man bestattet werden möchte oder das ist nicht in der Patientenverfügung geregelt. Das sollte man separat davon machen, würde ich auch tatsächlich jedem empfehlen, der tatsächlich individuelle Wünsche hat oder wo es unklar ist, wer der Erbe sein wird. Aber dazu müsste man dann auch zu einem Notar gehen.
Klar. Aber jeder, der einen letzten Willen schon geschrieben hat, wenn du das jetzt in der Beratung hören würdest, sie haben schon einen letzten Willen geschrieben, dann müsste man ja auch gucken, dass da keine Konflikte auftauchen oder Ungeheimtheiten, ne?
Das ist richtig, wobei da geht's ja dann auch wieder darum, was ist das neuere Dokument? Und das ist ja immer das, was gültig ist. In dem Fall, wenn da schon was vorliegt, wir darüber sprechen, dann ist klar, dass die Vorsorgevollmacht das Aktuelle ist. Wenn man da aber noch Fragen hat, kann man da auch immer drüber sprechen.
Okay. Ja, viele Fragen werden in dieser Broschüre ja geklärt. Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung haben wir auch. Kann jeder bekommen, der Mitglied im Sozialverband Deutschland ist, dann einfach sich bei uns in der Landesgeschäftsstelle melden oder in einem Sozialberatungszentrum, das für Sie eben zuständig ist. Bei Greta wäre das eben Köln. Die Mitgliedschaft bei uns kostet ja 7,90 € monatlich. Was kostet denn jetzt diese Beratung? Das dauert ja wahrscheinlich auch 1-2 Stündchen, ne?
Ja, das dauert 1-2 Stündchen. Die Kosten sind davon abhängig, was möchte man machen. Man muss ja nicht beides zusammen machen. Dann gibt es Rabatt, wenn man es mit dem Ehepartner zusammen macht, weil man das in einem Gespräch dann gemeinsam macht und häufig sich auch gegenseitig bevollmächtigt. Und davon ist das dann abhängig, was das kosten wird. Wir sind da in einem Rahmen zwischen 60 und 180 €, je nachdem, was man haben möchte. Und
ob beide kommen, Ehepartner und
genau,
so.
Genau, das ist im Höchstfall, wenn beide Ehepartner beides haben möchten.
Okay, wäre dann das Rundum-Sorglos-Paket.
Genau, das Rundum-Sorglos-Paket. Es läuft dann folgendermaßen ab, nachdem wir die Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht fertiggestellt haben, geben wir Ihnen das einmal mit, damit Sie sich das nochmal in Ruhe durchlesen können, nochmal eine Woche drüber nachdenken. Und wenn Sie dann keine Änderungswünsche haben, wird das dann gedruckt und Ihnen in richtiger Form zugestellt. Vorher, das war eben dann nur ein schneller Vorausdruck.
Ja. Damit hoffe ich, haben wir viele, viele Fragen zu diesem Thema Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung geklärt. Greta, habe ich irgendwas Wichtiges vergessen? Dann sag es mir jetzt.
Nee, ich glaube, wir sind tatsächlich gut einmal durch das Thema durchgerannt.
Ja.
Bei weiteren Fragen oder Beratung müsste man das dann einfach wirklich immer individuell gucken.
Ja, oder auch uns einfach sozusagen im Internet hinterlassen, ob jetzt bei Facebook oder bei YouTube, bei X oder bei Instagram. Sie können sich mit Ihren Fragen gerne auch an unser Social Media Team und die Pressestelle wenden. Wir helfen gerne weiter und geben Auskünfte. Aber jetzt erstmal ganz lieben Dank für Ihr Interesse und Ihre Aufmerksamkeit. Danke, liebe Greta.
Sehr gern.
Das war unser Podcast heute zum Thema Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht. Ihnen alles Gute.
Tschüss.